Menschen, Medizin und Hintergründe. Der Podcast vom Kantonsspital Baden. Alle Folgen auf ksp.ch/blog.
Schwindel ist neben Kopf- und Rückenweh einer der häufigsten Gründe, warum Leute zum Hausarzt gehen. Alkohol, Sport, aber auch andere Ursachen können Schwindelgefühl auslösen. Einer, der sich auskennt mit dem Schwindel, ist der Alexander Tarnutzer. Er ist leitender Arzt Neurologie und ärztlicher Leiter der Stroke Unit. Das ist das Hirnschlagteam am Kantonsspital Baden. Alexander Tarnutzer, ein mega Fest. Zu viel Alkohol und am nächsten Morgen will man nur noch sterben. Ein Riesenkater, die Welt dreht sich. Wieso macht Alkohol eigentlich schwindelig?
Ja, der Alkohol hat auf den Körper verschiedenste Effekte. Bezüglich dem Schwindel sind das mindestens 2 oder 3 Punkte, die er ansetzt. Das, was effektiv dann der Drehschwindel macht, ist, dass der Alkohol in die Flüssigkeit, wo sich im Innenohr befindet, dort eindringt, die leichter macht und dann dazu führt, dass sich die Flüssigkeit bewegt. Und das wiederum ist das, was eigentlich auch für die Dreh- und Linearbeschleunigungssensoren im Innenohr ganz wichtig ist. Also das ist im Prinzip ein falscher Reiz, der gesetzt wird, wo dann das Gehirn entsprechend wahrnimmt und als Drehbewegung oder auch als Liftschwindel dann wahrnimmt und darum dann das auch signalisiert. Und gleichzeitig sitzt man dann ja oder liegt man vielleicht ruhig im Bett und sieht, ja nein, ich bewege mich doch gar nicht. Das gibt einen Konflikt und löst dann auch natürlich umso mehr Verwirrung aus.
Also wenn man so sagt, das Gehirn vernebeln, Alkohol vernebeln das Hirn, wie würden Sie das als Neurologe einordnen, der volkstümliche Erklärungsversuch?
Ja, also eben der Alkohol tut nicht nur aufs Innenohr, das ist jetzt gerade das, was ich kurz beschrieben habe, sich auswirken, sondern eben auch aufs Hirn selber, dort insbesondere auch aufs Kleinhirn. Das Kleinhirn ist wie so ein bisschen der Teil vom Hirn, wo der Dirigent ist, der Bewegungen orchestriert, dass alle Bewegungen flüssig ablaufen. Das gilt für die Augenbewegungen, das gilt für, wenn ich am Morgen ein Glas Wasser will greifen oder wenn ich auch reden will. Und wenn mit Alkohol tue ich das Kleinhirn dämpfen. Alkohol, wie auch jetzt ein Schlafmittel, tut das Kleinhirn wie runterfahren. Und durch das sind die Funktionen einfach reduziert. Und das wiederum ist dann das, was ich halt merke, wenn ich und im Grad kann laufen oder stehen. Gleichzeitig entzieht Alkohol im Körper auch Wasser. Das wiederum kann auch Schwindel verursachen. Plus ich bin vielleicht übernächtigt, habe zu wenig geschlafen. Auch das wiederum reduziert die Leistung vom Kleinhirn. Also man tut da wirklich an verschiedensten Stellen gleichzeitig am Gehirn und am Körper kein Gefallen.
Also am nächsten Fest ein bisschen aufpassen mit dem Alkohol. Das leuchtet alles ein und jetzt gibt's ja Kopfweh bzw. Schwindel, wo man sich an anderen Orten holen kann. Zum Beispiel, wenn man beim Sport mit den Köpfen zusammentatscht, wie zum Beispiel beim Fußball sieht man das immer wieder. Spieler, Kopfball, Duell, krachen zusammen, es blutet. Die werden ein paar Minuten gepflegt und spielen weiter. Ist das gescheit und vor allem, ist das wirklich gesund?
Also, es kommt vor allem darauf an, was halt dann genau passiert. Und auch, das ist etwas, wo man in der Vergangenheit ein bisschen zu wenig darauf geachtet hat. Eben, man kann zum Beispiel als Fußballspieler mit einem anderen Fußballspieler zusammenprallen. Man kann auf den Boden aufschlagen, wenn man halt nach einem Kopfball nicht mehr auf den Füßen landet oder auch in Torpfosten reinknallt. Und das kann durchaus Symptome von einer Hirnerschütterung hervorrufen. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass man eben die Spieler auch direkt auf dem Spielfeld oder am Spielfeldrand entsprechend untersucht. Da gibt's mittlerweile Checklisten, wo man eben die kritischen Fragen kann stellen und die wichtigen Untersuchungen kann machen. Und wenn man das systematisch macht, kann man eben auch die Spieler vom Spielfeld dann wegnehmen, wo eben Zeichen von einer Hirnerschütterung aufweisen.
Jetzt haben wir da von Top-Niveau geredet. Das sind die Spiele, die man am Fernsehen sieht. Da gibt's medizinische Top-Betreuung in den höheren Ligen, in den Nationalteams. Wenn es jetzt mal so in einem Zweit-Drittliga-Matchen so richtig klopft, an einem Samstagnachmittag um 4 Uhr, auf welche Symptome sollten denn Spieler achten? Da ist wahrscheinlich die medizinische Betreuung nicht ganz so gut wie auf Top-Level.
Das ist klar, da gibt es keinen Teamarzt, der an der Seitenlinie steht, kein Staff und gleichzeitig wollen alle weiterspielen. Es geht meistens um viel und man will auch um jeden Preis selber weiterspielen oder die Spieler wenn dann gar nicht die Symptome zugeben, weil schließlich wollen sie ja weiterspielen. Was sicher Warnsymptome sind, ist halt, wenn ein Spieler tatsächlich für kurze Zeit regungslos am Boden liegt oder wenn er nachher unmittelbar, wenn man zu ihm kommt, nicht recht weiss, was passiert ist, er eine Erinnerungslücke hat oder dort halt schon über Kopfschmerzen oder Schwindel oder Nackenschmerzen klagt, dann sind das ganz klare Warnzeichen. Aber häufig sind die Symptome am Anfang noch sehr diskret oder man hat gar keine Zeit, um sie nachzufragen. Es geht einfach Kopf aufstehen, weitermachen. Oder? Und das ist schon etwas, wo gerade wenn es dann halt mehrfach hintereinander passiert, doch ein gewisses Risiko birgt.
Mit den Köpfen zusammentatschen, ja, das haben wir jetzt gesehen, das tut weh, man sollte aufpassen, man sollte auf die Symptome achten, man sollte vielleicht zum Arzt, wenn das 2, 3, 4 Stunden nach dem Match wirklich schlechter wird. Aber es gibt ja einfach ganz normale Kopfbälle, jetzt gerade im Fußball, wo man kann trainieren kann, x-mal Kundenflanke, Kopfball, Flanke, Kopfball. Ab welchem Alter sollte man eigentlich frühestens mit so Kopfbällen anfangen trainieren? Oder ist das völlig egal, wenn man da anfängt damit?
Also das ist ein ganz kontroverses Thema. Da gibt es verschiedenste Ansichten. Es gibt zum Beispiel der amerikanische Fußballverband, der hat gesagt, dass Kinder frühestens ab 10 überhaupt dürfen Kopfball spielen und das aber dann auch nur eingeschränkt, eigentlich bis zur Vollendung vom 13. Lebensjahr. Das ist aber der Kontext, warum man zu dem Entschluss durchgerungen hat oder dass das Statement abgegeben hat, ist eigentlich nicht ein primär wissenschaftlicher, sondern das sind juristische Bestrebungen gewesen von Angehörigen, von Eltern, von Kindern, wo die Risiken das Thema aufgebracht haben und dann eigentlich, ja, ohne dass man eigentlich wirklich gute prospektive Daten hat, eigentlich der Fußballverband, der amerikanische, soweit, ja, eigentlich dann als Kompromiss das angeboten hat. Wo man aber eben gleichzeitig muss sagen, da gibt's keine gute Studie. Es gibt sogar, man kann auch Position einnehmen und sagen, wenn jetzt ein Kind bis zum 13. Lebensjahr, Vollendung vom 13. Lebensjahr eben nicht Kopfball spielt, ja, nachher sollte es ja plötzlich können und ist denn das nicht sogar ein Trainingsrückstand, der sich ergibt? Also es sind dort verschiedenste Fragen und was man wirklich muss sagen ist, gute Daten gibt es keine. Das heißt, es stellt sich vor allem die Frage, wie kann man sich optimal aufs Kopfballspiel vorbereiten. Und da ist sicher, dass man das trainiert, dass man sich schrittweise an das antastet, auch dass man Kind nicht unter Druck setzt, man sie nicht forciert und wenn das Kind das noch nicht möchte, dann dem Kind auch mehr Zeit lässt und halt auch versucht, das in Zukunft im Rahmen von wissenschaftlicher Studien zu begleiten, dort, wo es nach wie vor möglich ist. In Europa gibt es kein so klare Verbot, aber auch zum Beispiel in Deutschland, ja, sind Überlegungen im Gang, was heisst das, wie sollen wir darauf reagieren? Und ich glaube, eben wichtig ist es, dass man das schrittweise Kindern das anführt, dass man auch eben die Möglichkeit gibt, am Kind das wirklich zu trainieren, weil eben es wäre ein Kunst zu dieser Situation, wo man den Kopfball eben spielt, dass man dann vorbereitet ist, dass die Nackenmuskulatur gut trainiert ist. Was gefährlicher ist, ist, dass wenn eben zum Beispiel man einen Fußball angeschossen bekommt, ohne dass man überhaupt darauf vorbereitet ist, oder wenn man zum Beispiel nach einem Abstoß, man läuft vielleicht sogar zurück und man kriegt dann den Ball unvorbereitet, dann ist auch die Nackenmuskulatur nicht angespannt. Die Geschwindigkeit vom Ball spielt eine Rolle. Wenn das ein Ball war, der mit sehr hoher Geschwindigkeit geflogen ist, dann ist das auch nochmal etwas, wo mehr ins Gewicht gefällt. Die Schwere vom Ball spielt eine Rolle. Oder früher mit den Lederbällen,
die sich mit Wasser, geregnet hat,
genau, die haben sich mit Wasser aufgesogen, sind es deutlich schwerer geworden. Das ist auch nochmal, das sind andere Voraussetzungen gewesen. Sodass es dort sicher, gab als Kopfballspiel anbelangt, gibt es noch viele offene Fragen. Was man einfach zusammenfassen kann sagen, ist aktuell von der Studienlage her, gibt es keine wirklich gute Evidenz, dass es Langzeitschäden gibt, rein durch Kopfballspiel.
Jetzt haben wir über Fußball geredet, es gibt so Sportarten, wo ich als Laie würde sagen, da ist mein Kopf also noch ein bisschen geförderter als beim Shooten. Also ich denke an das Boxen natürlich, ich denke an Eishockey, vielleicht auch Handball. Wie sehen Sie das? Welche Sportarten sind da besonders gefährlich?
Also das Boxen ist sicher etwas, wenn man ein Boxmatch mal gesehen hat und mitverfolgt hat, eigentlich einleuchtend ist, dass das nicht förderlich ist am Gehirn, vor allem das sind dann repetitive Schläge. Dort ist es sicherlich so, dass das im Gegensatz zum Fußball ganz andere Dimensionen hat und man dort auch halt eben ein prominentes Beispiel gibt, wie Muhammad Ali, wo an Parkinson erkrankt ist. Es gibt die sogenannte Boxer's Encephalopathy, also mit Boxen assoziierte Hirnschädigung. Das ist sicher etwas, wo denke ich, ja, wo ich jetzt meinem Kind oder meinen Kind jetzt nicht würde als Sportart nahelegen, da wäre ich sicher skeptisch, sage ich einmal. Denn was in den USA für grosse Furore oder viele Diskussionen geführt hat und immer noch tut, ist halt das American Football, wo sehr ja, raue Gangart an den Tag gelegt wird und man dort auch über Langzeitfolgen bei American Football spielen viel diskutiert, dass dort aber auch wiederum sehr kontroverse Studien gibt, dort einzelne Forschergruppen auch sehr entgegengesetzte Positionen einnehmen. Und ich glaube, auch dort noch nicht man abschliessend zu einem Urteil gekommen ist, aber wahrscheinlich schon das Risiko deutlich höher ist für Langzeitschäden, als was jetzt das zum Beispiel beim Fußball der Fall sein scheint. Aber eben auch dort sind, denke ich, noch weitere Studien notwendig.
Jetzt haben wir über den Schwindel geredet, der Alkohol kann auslösen kann, über den, wo es geht, wenn man mit dem Kopf, beim Sport zum Beispiel, zusammentatscht. Und natürlich gibt es noch ganz viele andere Arten von Schwindel. Also, als Kind findet man den auf dem Karussell ja noch wahnsinnig lustig, oder? Wenn sich dann die Welt um einen dreht. Als Erwachsener vergeht einem das Lachen ein bisschen, wenn man eines Tages plötzlich, wie ein Blitz, fällt sich alles an Drehen, es läutet im Ohr, man sieht plötzlich nicht mehr gut, man hat Schweißausbrüche. Wie reagiert man am besten, wenn man sich plötzlich in so einer Situation findet?
Bevor man sich überhaupt Gedanken macht, was steckt jetzt dahinter ist, ich meine, Schwindel, Symptome könnte dazu führen, dass man zum Beispiel stürzt, also dass man sich zuerst einmal hinsetzt, vielleicht an den Boden legt, oder wenn man ein Auto fährt, sofort rechts anfährt, oder den Motor abstellt. Das sind ganz triviale Sachen, oder? Und dann natürlich ist es ganz, ganz wichtig, sind das jetzt Symptome, die am Betroffenen oder Betroffenen bekannt sind? Wenn das jetzt die x-te Attacken ist und der oder die Betroffene weiß bereits, das leitet sich von allein nach, sagen jetzt mal, 15 Minuten. Ich glaube, dann kann man ruhig Blut bewahren. Wenn das aber völlig neue Symptome sind, dann kann man sie ja mal per se nicht einordnen. Und ich glaube, dann ist es sinnvoll und auch richtig, dass man sich in ärztliche Abklärung, Betreuung gibt, um das eben besser einzuordnen.
Jetzt reden wir hier von einem Dreischwindel, eher einem harmlosen Schwindel. Was können denn da die Ursachen sein, dass man sich plötzlich wirklich wie auf einem Karussell fühlt, wo einfach nicht mehr aufhören zu drehen?
Häufig sind zum Beispiel, jetzt, gerade wenn es so ein Attackenschwindel ist, eben sind Steinchen im Innenohr, die dann plötzlich rumpurzeln, der sogenannte gutartige Lagerungsschwindel. Dann aber auch kann eine Migräne, kann auch, es gibt eine sogenannte Gleichgewichtsmigräne, die kann auftreten. Es kann wie eine Wassersucht vom Innenohr, der Meunier kann auftreten. Das sind jetzt eher, sage ich, alles eher harmlose Ursachen. Es gibt auch gefährlichere Ursachen. Eben ein Schlaganfall kann an einem plötzlichen Schwindel ursächlich beteiligt sein. Es kann aber auch der Kreislauf sein, eine Herzrhythmusstörung oder einfach ein Flüssigkeitsmangel, eine Blutarmut. Das ist eine ganz, ganz breite Palette an möglichen Ursachen. Und das macht es auch gerade dem für den ersten abklärenden Arzt oder das Ärzte-Team manchmal ganz schwierig, die richtige Ursache oder die wahrscheinlichste Ursache zu finden.
Also ich heiz das und habe mich jetzt eine Viertelstunde am Boden gelegt oder von mir aus aufs Pult und habe das Gefühl, es geht mir besser, aber ich werde das abklären lassen. Gehe in die nächste Notfallklinik, komme zu euch ins KSB oder gehe in eine Walk-in-Klinik, whatever, zu meinem Hausarzt, wenn er gerade Zeit hat und lasse mich durchchecken. Was sind denn da die wichtigsten Checks, die man in so einem Fall, das würde sie als erstes anschauen, wenn der Hase jetzt daherkommt und sagt, schau, jetzt für 20 Minuten, für eine halbe Stunde hat sich alles gedrückt. Was machen Sie da?
Also zuerst versuchen wir nochmal ganz, ganz genau zu verstehen, was ist überhaupt abgelaufen. Oder? Also es ist wirklich zuerst mal nochmal, dass ich versuche, im Gespräch nochmal die wichtigsten Faktoren rauszukristallisieren. Also eben zum Beispiel, was hat das ausgelöst? Was hat jetzt der Herr Hase in dieser Situation gerade gemacht? Hat er sich gerade gebückt? Hat er fest aufgeschaut? Oder ist das einfach aus der Ruhe raus entstanden? Weil das ist zum Beispiel eine ganz wichtige Frage, eben nach dem Trigger, nach dem auslösenden Faktor, der bereits hilft, das Spektrum der möglichen Ursachen ein bisschen einzugrenzen. Und dann aber auch, eben wie lange hat der Schwindel jetzt angedauert? Sind das ein paar Sekunden gewesen, ein paar Minuten? Sind das Stunden gewesen? Oder ist das sogar etwas, das jetzt noch anhaltet? Dann aber auch Faktoren wie zum Beispiel Begleiterkrankungen, die vielleicht bekannt sind, Medikamente, die man vielleicht neu angefangen hat, sonst jetzt eben andere aktuelle Symptome, wo der Betroffene, die Betroffene vielleicht bemerkt hat, ein anhaltender Durchfall zum Beispiel oder ein neues blutdrucksenkendes Medikament, das man angefangen hat, können zum Beispiel auch Ursachen sein von so einem neu auftretenden Schwindel.
Wir haben gesehen, dass es ganz viele verschiedene Ursachen für Schwindel gibt, in den meisten Fällen nicht wirklich bedrohlich, der Schwindel geht vorbei. Was aber, wenn der Schwindel wiederkommt, wenn sich die Abstände zwischen den Anfällen verkürzen? Darüber reden wir mit dem Alexander Tarnutzer im zweiten Teil unserer Serie zum Thema Schwindel.
Menschen, Medizin und Hintergründe. Der Podcast vom Kantonsspital Baden. Alle Folgen auf ksp.ch/blog.